Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Lesart, die kommt heute live von der Leipziger Buchmesse, die gerade begonnen hat, heute früh um 10. Und wir reden hier über ein Buch, dessen Buchtitel vielleicht auch diese Botschaft hat, dass, also wenn sich was ändert in der Gesellschaft, merkt man es ja unter anderem daran, dass eine abgewertete Gruppe aufhört, sich zu schämen oder das vielleicht auch manchmal umdreht und sich trotzig oder unverschämt bekennt zu so einer zugeschriebenen Identität. So würde ich diesen Buchtitel Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat vielleicht auch verstehen. Annette Gröschner, Peggy Medler und Wenke Seemann haben das Buch geschrieben. Und dieser Titel, der spielt ja so mit Klischees, mit Zuschreibungen. Die ostdeutsche Frau, was ist denn das? Was ist denn das für Sie? Was kennen Sie da für Zuschreibungen? Frau Seemann, vielleicht fangen Sie mal an.
Naja, da gibt es ja ganz viele, auch bei uns im Buch. Ostdeutsche Frauen zum Beispiel lassen ihre Kinder vor der Kaufhalle stehen. Wollen wir uns abwechseln? Das ist irgendwie schöner.
Bitte Ostdeutsche sehr. Frauen haben eine zu hohe Erwerbsneigung.
Ostdeutsche Frauen riechen nach Actionhaarspray und dem Schweiß ihrer Achselhaare.
Ostdeutsche Frauen können mit Veränderungen umgehen, wenn sie müssen.
Ostdeutsche Frauen können weggehen, wenn sie müssen.
Ostdeutsche Frauen gehen nach Österreich, aber nicht zum Wandern.
Mhm. Ja. Und arbeiten im Sozialismus wie im Kapitalismus, manchmal auf der Messe, ja. Aber meistens auf dem Mähdrescher.
Ostdeutsche Frauen tragen Kittelschürzen, auch im Theater.
Gut, und das gängigste Klischee ist vielleicht auch, dass ostdeutsche Frauen haben ein sehr natürliches Verhältnis zu ihrem Körper und zu ihrer Sexualität. Das ist, glaube ich, auch so ein FKK-Klassiker, ja. Der manchmal kommt. Aber generell über die ostdeutsche Frau hinaus sind es natürlich auch Zuschreibungen wie nicht demokratiefähig, ein bisschen rückständig in diversen Sachen. Also, oder eben halt auch diese Zuschreibung von der vererbten Gewalt durch das System oder auch die Nachwendeerfahrung.
Und weil Sie diese negativen Zuschreibungen jetzt auch gerade ansprechen, Frau Medler, Sie sagen in dem Buch auch, dass Sie Ihre Herkunft lange verschwiegen hätten, also dass Sie Ostdeutsche sind, dass Sie das auch in Ihrer Vita dann weggelassen haben, wo Sie geboren sind. Dresden ist es, glaube ich. Und Sie sagen, in den 90ern war ich froh, wenn Leute meinen ostdeutschen Hintergrund nicht erkannt haben. Ist dieses Buch jetzt die Gegenbewegung dazu?
Ich glaube, die hat bei mir schon tatsächlich viel früher angefangen, aber tatsächlich gibt es, glaube ich, in meiner Generation, so diese dritte Generation Ost, wie sie immer genannt wird, ganz viele, die sich erst mal getarnt haben. Bei mir ging es spätestens, ich habe eine Promotion mit dem DDR-Thema geschrieben und dann mein erster Roman ging halt auch über die DDR. Da konnte man sich dann nicht mehr so gut tarnen, dann ist es einfach auch ein Thema geworden. Aber in letzter Zeit merke ich schon, auch bei Älteren, dass zunehmend so eine Tarnung auch aufhört. Also von Leuten, die es wirklich bis vor 4, 5 Jahren noch gemacht haben.
Sie sind ja verschiedene Jahrgänge, Annette Gröschner Jahrgang 64, Wenke Seemann 78, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie ist das bei Ihnen mit dem Tarnen der ostdeutschen Herkunft?
Naja, also ich würde sagen, ich habe mich nie wirklich getarnt. Ich glaube, dass der einzige kritische Punkt für mich war immer, ich komme ja aus Rostock-Lichtenhagen, die Zuschreibung, und natürlich, das ist ja völlig legitim, dass man Rostock-Lichtenhagen mit dem Pogrom verbindet. Es ist nur auch dann meistens die erste Zuschreibung und die einzige. Und es ist eine Zuschreibung von außen, genauso wie über die Stadtteile drumherum, Lichtenhagen, Groß-Klein, Lüttenklein. Ich glaube, das, was mir gefehlt hat, waren die Geschichten und das Erzählen der Menschen, die daherkommen und die für sich selber sprechen.
Ja, für mich war es eigentlich nie eine Frage, sich zu tarnen. Das kam aber allerdings auch daher, dass ich von Anfang an es sehr spannend fand, mich mit dem Archiv auseinanderzusetzen und ins Archiv zu gehen und diese ganzen Geschichten auch aufzuarbeiten, die man vorher eben nicht aufarbeiten konnte, weil man gar nicht in diese Archive reinkam. Und da war es von vornherein klar, ich komme daher und ich arbeite darüber. Und dieses Tarnen ist auch etwas, was so, wir haben damals immer gesagt, so ab Jahrgang 70, die haben immer versucht, sich zu tarnen. fahren und so gleich durchzustarten, ja. Und ja, wenn man aber 6 Jahre älter war, ging das gar nicht. Und ehrlich gesagt wollte ich es auch nicht.
Da hat sich was geändert. Das Tarnen, sich tarnen, hat bei vielen zumindest aufgehört. Und im Gegenteil, also Ihr Buch hat schon mal diesen lautstarken Titel. Und vor genau einem Jahr wurde hier auf der Buchmesse ein anderes sehr lautstarkes Buch vorgestellt. Dirk Oschmann, sein Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, war hier großes Thema vor einem Jahr in Leipzig. Ist seitdem ein Thema geblieben, hat eine erregte Debatte ausgelöst. Dann kam auch noch das DDR-Buch der Historikerin Katja Heuer hinzu. Und Sie sagen auch in Ihrem Buch, dass Sie auf einer Oschmann-Heuer-Welle mitschwimmen jetzt mit Ihrem Buch. Was wollen Sie dieser Welle aber noch hinzufügen mit Ihrem Buch?
Ich glaube, das, was uns so ein bisschen, sagen wir mal, Unbehagen gemacht hat im letzten Jahr, war die polarisierte Debatte, die aus diesen beiden Büchern und dem Diskurs dazu entstanden ist. Und auch so ein bisschen dieses gefühlte Bestreben, die Deutungshoheit zu erhalten sozusagen oder zu haben. Und für uns war wichtig sozusagen Vielstimmigkeit, sozusagen Dialektik, ja, also sozusagen einzelne Puzzleteile, die insgesamt ein ganzes Bild ergeben. Da gehören Oschmann Heuer dazu, aber da gehören vielleicht auch Daniel Schulz dazu oder Charlotte Gneuss oder Paula Fürstenberg oder wer auch. Also es sind ganz viele Geschichten.
Also andere Autorinnen und Autoren.
Andere Autorinnen und Autoren, andere Stimmen, die da sind. Und für uns, glaube ich, ist es schon relevant, dass diese Stimmen nebeneinander gleichzeitig wahrhaftig sind, so wie man es wahrhaftig sein kann, ja? Also ja.
Dazu kommt vielleicht noch, dass so mit gerade mit dem Dirk Oschmann-Buch, glaube ich, ganz stark wieder eine Kränkung getriggert wurde und der Schmerz der Transformationserfahrung, klar, auch die strukturelle Ungleichheit, auch Repräsentationsungleichheit. Was uns jetzt natürlich interessiert, ist trotzdem, wie überwindet man die Kränkung? Wie wird man produktiv? Und ich glaube, das braucht ein bisschen mehr Humor und Großzügigkeit auf beiden Seiten. Ja.
Wie wird man denn produktiv?
Ich wollte noch sagen, für uns war es auch wichtig zu gucken, wir haben jetzt quasi die heutige Situation und die ist ja nicht sehr rosig. Es gibt Konflikte, wo wir nicht wissen, wo die enden. Und die Frage war auch so ein bisschen für uns, was können wir eigentlich mitnehmen von dem, was wir gelernt haben, womit wir aufgewachsen sind? Gibt es da überhaupt noch was, was man mitnehmen kann? Oder gibt es Sachen, wenn die verdrängt werden, dann kommen die irgendwann in 100 Jahren als Geister wieder raus und richten Unheil an? Also so einfach auch die Frage, was ist von dem, was in uns drin ist, noch praktikabel, um es mit in eine Zukunft zu nehmen, ja, damit das nicht hier autokratisch wird. Oder
da greift auch wieder die Dialektik, die man als Ostdeutsche und Ostdeutscher gelernt hat. Sie haben das gerade angesprochen, Frau Seemann. Also Sie schreiben über den Appellplatz in uns, also auch über die Erfahrung von Diktatur und Härte und Unterdrückung, aber fragen eben auch genau, was könnte man aus der DDR vielleicht ja auch mitnehmen, was einem helfen könnte bei der Bewältigung der Gegenwart, der Zukunft. Was wäre das denn zum Beispiel?
Ja, ich spreche sehr, sehr gern von so einer gesellschaftlichen Werkzeugkiste, wo man tatsächlich so verschiedene Splittereien machen kann und dann damit klarkommen muss, dass natürlich nicht das ideale Gebilde für einen selbst bei rauskommt, sondern dass es sich zusammensetzt aus ganz vielen Splittern. Und wir haben ein paar in diesem Buch gesammelt. Bei uns spielt ganz viel natürlich die Frage nach Eigentum schon eine Rolle. Was damit zu tun hat, dass wir natürlich eher aus dieser Erfahrung von jetzt einem schlecht verwalteten Volkseigentum, was eher Staatseigentum gewesen ist, kommen und in diese Privatisierungswelle reingerutscht sind. Das heißt, für uns spielen schon Fragen nach mehr Almente, nach wieder einem stärkeren Gemeineigentum eine große Rolle, nach funktionierenden Infrastrukturen auch ganz stark, weil diese strukturellen Konkurrenzsituationen, die entstehen, wenn Infrastrukturen nicht funktionieren, die treffen immer eher die unteren Bereiche der Gesellschaft.
Was würden Sie sagen, Frau Seemann?
Wir haben uns tatsächlich auch nochmal den Verfassungsentwurf des Runden Tisches von 1990 angeschaut. Und also ich glaube, wir drei waren jetzt nicht wahnsinnig überrascht, wie aktuell eigentlich der Entwurf war und wie und hatten tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, wäre diese Debatte tatsächlich geführt worden, gesamtgesellschaftlich, und wären einige der Vorschläge irgendwie mitgenommen worden für eine gemeinsame gesamtdeutsche Verfassung, würde es vielleicht heute an einigen Stellen noch Stellschrauben geben, die man vielleicht besser bedienen könnte, um aktuelle Probleme anzugehen, zu lösen? Oder sie wären vielleicht gar nicht so groß, wie zum Beispiel die Frage nach dem Recht auf Wohnen und der Frage von, wem gehört Land und darf es Spekulationsgut werden?
Naja, was Peggy schon sagte, so diese Frage der utopischen Splitter, ja. Also was kann man davon mitnehmen von diesen utopischen Splittern? Was ist vielleicht auch für die Zukunft gut und wichtig? Ne?
Das kann man mitnehmen aus den Erfahrungen in Ostdeutschland.
Aber nie dogmatisch. Ich glaube, das ist das, was man wirklich dazu sagen muss. Immer radikal, aber niemals konsequent, wie Jörg Schröder das sagen würde. Ja.
Und was Sie immer wieder in dem Buch sagen, ist doch, glaube ich, mehrfach auf dieser
Muss man
Satz.
Auch immer wieder sagen.
Sagt Annette Gröschner, Sie und Peggy Mehler und Wenke Seemann haben zusammen ein Buch erdacht, diskutiert und aufgeschrieben. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Im Hansa Verlag ist das erschienen. Vielen Dank für den Besuch. Viel Glück mit dem Buch.
Danke.
Vielen Dank.